Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Zum zweiten Mal.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Obwohl, ich hatte mir eigentlich schon auf die Zunge gebissen. Ich wollte es ja gar nicht ansprechen, aber...
Auf die Zunge beißen kommt schlecht. Das solltest du nach dem Podcast machen, wenn die Aufnahme im Kasten ist.
Ja, Technik, die begeistert. Aber dafür klingst du jetzt wirklich hervorragend.
Das hoffe ich doch, dass das so bleibt.
Ja, ich auch.
Meine, eben ist mir einer aufs WLAN-Kabel getreten. Das ist, macht halt keinen guten Eindruck.
Ja, ja, wahrscheinlich haben unsere Katzen gerade am WLAN-Kabel genagt.
Ja, wackel mal am Kabel. Ja, ja.
Genau,
ja. So ist das.
Ja, gut. Hat mich ein Kollege zuletzt dumm angeguckt. Also, weißt du, woran es liegt? Ich habe mir gedacht, bin ich IT? Und habe dann nur gesagt, hast du schon mal am Kabel gewackelt?
Naja, aber er denkt natürlich, wenn du schon einen Technologie-Podcast hier gestaltest, dass du natürlich auch dementsprechende Ahnung davon hast.
Das weiß kaum jemand.
Das weiß kaum jemand. Du bist ja quasi in Kognito unterwegs.
Und es hat mich auch noch keiner auf meine Kaffeetasse angesprochen, weil ich seit einiger Zeit habe ich unsere Apfelklatschtasse, nämlich in der Firma, und benutze die auch schön zum Kaffee trinken, aber es hat mich noch keiner drauf angesprochen.
Okay, ich dachte, du sagst jetzt die Geek-Kaffeetasse, aber dann hättest du was ich noch nicht mal habe.
Das hätte mich jetzt gewundert. Ich habe mit einem Stift Apfelklatsch durchgestrichen und Geek-Kaffee drüber geschrieben, genau.
Okay. Es macht nur wenig Sinn, ist ja eine Gravur.
Ja.
Gut,
mit Spachtelmasse die Gravur ausgefüllt.
Mit zugegipst, ja, ja. Ja,
genau. Ja, komm, hör auf. Okay. Ja, ich bin ja froh, dass ich die Tasse noch habe, dass sie auch noch heile ist. Ja.
Oh, ich habe ja noch ein paar auf Reserve, von daher wäre das nicht das Thema. Der nächste Polterabend kommt bestimmt.
Nee, was heißt Polterabend? Die kannst du an den Maisbietenden verkaufen. Ja.
Oh, bietet doch keiner, von daher.
Nee, aber wenn Interesse bestehen sollte, bei unseren Hörern noch eine nostalgische Apfelklatschtasse irgendwie haben zu wollen, kann er mal einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht lässt sich da was einrichten. So ein, mal zwei gucken. Tassen sind ja wirklich noch da.
Mal gucken, ob ich den Logistiker unseres Vertrauens damit beauftragen kann.
Ja, vor allem bin ich mal gespannt, ob einer kommentiert. Ja,
es wird ja immer gehört und nicht kommentiert.
Ja, vor allem, es wird ja, hier, wie sieht es denn aus mit Merch und so. Ja, okay, wir haben jetzt noch nichts zum Geek-Café, aber wir hätten eventuell noch ein, zwei Sachen vom Apfelklatsch. Also wer da, wie gesagt, aus nostalgischen Gründen Interesse hätte, soll sich einfach mal melden, ne?
Genau.
Und zwar auf geekcafé.de, also in den Kommentaren.
Geek-café.de, genau.
Oder, ja, genau, genau. Und da in den Kommentaren, also nicht per Twitter oder so anhauen, sondern wirklich mal da einen Kommentar hinterlassen.
Genau. Ich sehe von kommen. Da gibt es bestimmt einen halben Kommentar. Okay.
Ja.
Ja, ja, schauen wir mal.
Zwei halbe sind auch ein ganzes.
So sieht's aus. Gut, bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, bedanken wir uns auch heute wieder für die Unterstützung bei der Firma Rademacher, die unser kleines Freunde-Radio auch heute supporten. Und ich möchte einen kleinen Hinweis loswerden. Rademacher hat auch einen sehr schönen YouTube-Kanal, wo das Portfolio der Firma Rademacher ein bisschen erklärt wird, wo es Tutorials gibt zum Homepilot, wo man sich so ein bisschen umschauen kann und die ganzen Produkte einem so ein bisschen näher gebracht werden. Und ich habe da ein paar Videos gesehen, wo ich gesagt habe, okay, das wusste ich auch noch nicht. So ein paar Lehrvideos, wie ich eben schon sagte, Tutorials, Hinweise zu den jeweiligen Smart Home Produkten oder auch zum Beispiel, habe ich gesehen, da gibt es eine Einbauanleitung, wie man einen Rollladenmotor einbaut, wie man dort vorgeht, Endpunkt setzen und so weiter. Also so ein paar ganz, ganz hilfreiche Videos sind da drin. Und auf jeden Fall mal reinschauen, abonnieren, einen Daumen da hinterlassen, wie man auf YouTube so schön sagt. Einen Daumen hoch natürlich und mal gucken, was da demnächst noch so kommen wird. Rademacher meinte, sie sind schon am Produzieren von neuen Videos und da wird demnächst frisches Material auftauchen. Somit bedanken wir uns bei der Firma Rademacher für die Unterstützung. Jo, dann lass uns in die Sendung einsteigen, Thomas.
Jawohl. Gibt's irgendwas?
Och, war so ein kleines Special-Event. Ja? Da könnten wir drüber sprechen.
Da können wir drüber reden. Ja? Vor allem, da kamen ja einige Produkte, über die wir ja vorher schon gesagt haben, her damit. Ja?
Genau. Aber bevor wir mit dem Apple-Event anfangen, lass uns nochmal ein kleines Wort über ein neues Produkt der Firma Blackmagic verlieren. Die haben nämlich heute angekündigt, dass sie noch im November eine neue eGPU rausbringen werden. Das ist nämlich die eGPU Pro und die beinhaltet eine etwas schnellere Grafikkarte als die normale eGPU, nämlich die RX Vega 56. Das ist auch die Grafikkarte, die zum Beispiel im iMac Pro sitzt. Und somit haben sie ihre Produktlinie etwas erweitert. Die alte GPU oder eGPU wird es weiterhin geben. Das ist quasi dann die Einstiegslösung. Und diese hier wird dann 1199 Euro kosten und wird genauso wie das kleinere Modell ausschließlich bei Apple verfügbar sein. Jo.
Gehäuse ist das gleiche, nehme ich an? Oder hat sich da was geändert?
Was meinst du, das Gehäuse ist das gleiche? Gehäuse oder was?
Der eGPU,
das Gehäuse ist das gleiche, also sie haben da nichts großartig verändert. Auch die anderen Anschlüsse sind identisch, halt nur die Grafikkarte ist wesentlich schneller. Von daher wird es dann nochmal einen ordentlichen Speedbump geben. Bei der Preiserhöhung gegenüber der kleineren ist das auch, denke ich, sinnvoll oder hoffen wir mal, dass es so ist. Mhm. Ja, aber das passt ja auch nahtlos zu unserem heutigen Hauptthema. Ja, in New York, da ging es rund, ne?
Ja.
Und Apple scheint ja New York zu lieben.
Wer nicht?
Liebst du New York, oder?
I love New York, ja, klar.
Ja, I love New York, okay. Ja. Ja, dann lass uns einsteigen. Damit ging es los, es gab da ein lustiges Video vorab. Dann ging es dann los, dass Tim Cook die üblichen Zahlen verkündet hat, das übliche Geplänkel, Customer Satisfaction und so weiter, die üblichen Lobpreisungen auf die Produkte, auf die Erfolge, die sie gefeiert haben und so weiter und so fort. Das kennen wir ja alles schon. Das ist ja quasi das Übliche, was jedes Jahr passiert mit der ganzen Geschichte und die ganzen Zahlen, was sie dieses Jahr eigentlich oder dieses Mal relativ kurz gehalten haben, finde ich. Und das tat auch Not, ne? Weil es gab ja viel zu erledigen.
Es gab einiges, ja.
Viel auf der Uhr. Und es ging los mit einem MacBook Air. Ja. Hattest du damit gerechnet?
Wir haben ja schon drüber gerätselt. MacBook Air, ja. Ich hätte nicht damit gerechnet, was es letztendlich geworden ist. Weil ja, im Prinzip ist es ein MacBook.
Ja, das sehe ich jetzt ein bisschen anders.
Ja, klar, weil die Technik ist schon ein bisschen anders, aber vom Design her etc. lehnt sich das doch sehr stark am MacBook an. Und im ersten Moment habe ich auch gedacht, ich würde ein MacBook sehen. Klar gibt es da auch wieder optisch ein paar Unterschiede. Ja, Touch-ID oder so kommen wir ja bestimmt gleich nochmal dazu. Aber das erinnert doch schon stark ans MacBook. Und mir drängt sich da die Frage auf, macht das Sinn, beide Geräte in Zukunft dann zu haben? Oder wird das wirklich, wie wir ja auch schon in der Vergangenheit darüber gerätselt haben, eventuell in einer Produktlinie aufgehen?
Da gehe ich von aus, dass das früher oder später wegfallen wird, das 12-Zoll MacBook. Aber mit dem Design muss ich ein wenig widersprechen, weil wir sehen ja, wenn wir das im Profil sehen, also die Seitenansicht sehen beim MacBook Air, beim neuen MacBook Air, sehen wir ja diese Keilform, die wir ja auch bei dem Vorgänger MacBook Airs hatten, diese klassische Form, wie alles so angefangen hat. Also damit hat sich ja das MacBook sozusagen designtechnisch etabliert mit dieser spitzen Form. Und die wurde ja hier jetzt auch wieder aufgenommen, designtechnisch. Und wenn man sich das MacBook 12 Zoll anguckt, sieht man ja so quasi eine flache, da ist ja kein Keil drin. Also da unterscheiden sie sich schon so ein bisschen von der Designsprache letztendlich. Also dieser Designpunkt wurde schon wieder aufgenommen und quasi jetzt auch neu interpretiert. Das ist schon so eine klassische MacBook Air Designsprache, finde ich.
Hm? Ja, aber so stark unterscheiden die sich jetzt.
Ja, also gut, wenn du sie von oben anschaust, also vom Vogelperspektive, dann siehst du es nicht.
Aber auf den ersten Blick von Weitem, klar, du hast natürlich, wo du es ganz gut erkennen kannst, ist das neue MacBook Air hat ja die beiden USB-C, wollte ich schon sagen, Thunderbolt 3 Anschlüsse auf der linken Seite.
Genau, zwei Stück davon.
Mhm. Was auch ein bisschen schade ist, ja, beim MacBook hast du ja links, rechts. Was ja eigentlich für einen Stromanschluss ganz nett ist. Ja, die Seite ist wurscht, wo das Kabel herkommt. Ja, das macht die Sache ja oder ein bisschen, immer ein bisschen flexibler. Jetzt hast du beide auf einer Seite. Kann man sich auch damit anfreunden. Problem ist halt wieder, wenn du zwei Sachen, ich kenne es ja vom MacBook eher meiner Frau, ja, die, da ist ja auch die USB-Anschlüsse links und rechts am Gerät und das ist immer ganz nett, wenn du einen USB-Stick hast, der ein bisschen größer ist und du hast noch ein anderes USB-Gerät, was du anschließen willst, wie zum Beispiel das Kabel von deiner Kamera, ja, um da Bilder zu importieren, dann kannst du beides sehr bequem benutzen. Ja. Jetzt, wenn du beide auf einer Seite hast und hast ein großes oder einen auftragenden USB-Stick, sagen wir mal, ist eventuell der andere Port schon wieder blockiert. Ja. Muss man einfach mal abwarten, ja, beziehungsweise sehen, was man dann hat. Ja. Also ich bin da nicht so glücklich damit, ja. Aber was willst du machen? Ja? Du musst es halt nehmen, wie es kommt.
Genau. Ja, wie gesagt, das sind auch schon alle Anschlüsse, abgesehen vom Klinkenstecker, ja, der noch vorhanden ist.
Also ja, genau. Wie gesagt, da hatten sie auch schon gerätselt, ob eventuell der Kopfhöreranschluss wegfällt. Ja.
Genau, also wie gesagt, zweimal Thunderbolt 3 respektive USB-C und ein Klinkenstecker. Das waren auch schon alle Anschlüsse, die sich dort befinden. Und ansonsten ist es, sag mal, ein klassisches Update des Gerätes. Wir haben ein Retina-Display, das wurde auch Zeit, 13,3 Zoll. Und das ist auch die einzige Größe, die es gibt. Es gibt also kein 11-Zoll-Gerät etc., also 13,3 Zoll. Wie gesagt, das ist die einzige Größe, die es im Moment gibt. Und Intel Core i5, Dual-Core der 8. Generation, den gibt es ja natürlich noch in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen, die man auswählen kann. Wie gesagt, ausschließlich Dual-Core-Prozessoren, da gibt es nichts Quad-Core-Technisches. Und Touch-ID.
Ja, was man auch aufpausen muss, es ist ja hier so ein Y-Prozessor wieder, also kein M wie im MacBook, ja, sondern das ist ein Y, also Y-Prozessor, was auch wieder hier nicht the latest and greatest i5 ist. Ja. Finde ich eigentlich sehr schade. Klar muss man mal gucken, wie die Leistung ist. Wir hoffen mal, dass er auf jeden Fall ein bisschen leistungsfähiger sein wird als das MacBook. Aber mit 1,6 Gigahertz ist er, glaube ich, standardmäßig getaktet, mit Turbo Boost bis 3,6. Da muss man mal gucken, ja. Ich wüsste jetzt nicht, ob das ein MacBook Air oder ob das neue MacBook Air ein Gerät wäre, was ich mir von der Leistung her, wenn ich damit das wirklich auch als einzigen Rechner nutzen will und damit halt auch dann Podcasts produzieren will, eventuell mal ein bisschen Videoschnitt zu machen, ob das dann wirklich so, ob man da nicht zum MacBook Pro dann greift, ja. Aber das muss man jetzt einfach mal die ersten Reviews abwarten, wieso wirklich die Leistungsdaten dann sind bei dem Gerät.
Ja. Ja, das ist dann auch ein Rechenspiel, weil wenn man sich das dementsprechend hochkonfiguriert, das Gerät, und das vergleicht mit MacBook Pro, so weit sind die nicht mehr auseinanderpreislich. Mhm. Da muss man dann wirklich gucken, was man halt haben will. Ja. Und ob man jetzt ein ultraportables Gerät haben will, was es ja eindeutig ist, oder ob man darauf verzichten kann und ein Gerät haben will mit mehr Leistung, Quad-Core, da muss man halt zum 13 Zoll MacBook Pro greifen. Da muss man halt abwägen letztendlich. Da kommen wir auch schon zu den Gewicht, 1,25 Kilo und 15,6 Millimeter ist das Ganze dünn. Ja, das ist okay, damit kann man durchaus leben, gewichtstechnisch ist es ein bisschen über dem MacBook, klar, das war auch nicht anders zu erwarten, aber das ist schon mal eine Hausnummer da. Das ist schon eine Gewichtsklasse. Das kann man schon als ultraportabel einstufen.
Jo. Ja, ja. Auf jeden Fall. Allerdings ist es ein schönes Gerät geworden.
Ja, klar.
Also, und ich möchte da kaum meckern. Es hat jetzt auch Touch-ID.
Genau.
Der T2 ist verbaut. Wie gesagt, Touch-ID ist integriert. Keine Touch-Bar, ja, was ja meiner Meinung nach immer noch ein Plus ist. Du hast ja ein Gerät mit Touch-Bar. Von daher weiß ich nicht, wie du unbedingt dazu stehst, aber mein Gott, die Touchbar hat sich ja bis heute noch nicht im Prinzip irgendwo als Must-Have etabliert. Da muss man wirklich mal gucken, wie so die nächsten MacBook Pro-Geräte aussehen und ob die Touchbar, obwohl ich denke schon, dass sie bleiben wird. Ja, jetzt hat Apple die Technik mal eingeführt, vorgestellt. Von daher wird es wahrscheinlich drin bleiben bei den Pro-Geräten. Aber ob das ein Feature sein wird, was eventuell irgendwann mal in die anderen nach unten durchtropft oder gereicht wird, ich wage es zu bezweifeln. Ja.
Also wie gesagt, ich bräuchte sie nicht unbedingt. Ja. Also wenn es das 15 Zöller auch, also wenn irgendwann mal wieder bei mir ein Upgrade ansteht und das Gerät, was mir gefällt, gibt es auch ohne Touchbar und ich mache anderweitig keine Kompromisse, dann würde ich auch ein Gerät ohne Touchbar nehmen. Es ist kein Must-Have für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es bringt ja nichts. Den Workflow kann ich ja gar nicht komplett durchsetzen. Am Desktop-Rechner kann ich es gar nicht einsetzen. Ja. Bringt ja nichts. Ich kann es ja wirklich nur auf dem Gerät benutzen und von daher ist es so eine halbherzige Lösung. Also in meinen Augen.
Ja.
Ja. Ja, sind wir schon bei der Tastatur. Es befindet sich im Gerät die dritte Generation der Butterfly-Tastatur. Ja, im Endeffekt sind da ja so die ganzen Komponenten drin, die sich auch in den aktuellen MacBook Pros befinden, was die Tastatur angeht, was das Trackpad angeht. Da hat sich jetzt ja so viel an dem Gerät jetzt nicht geändert, wo wir jetzt sagen müssen, okay, wow, da müssen wir jetzt groß drüber reden. T2-Chip, wie du es eben schon sagtest, das Ding wurde halt in die Neuzeit gehoben. Die maximale Konfiguration des Arbeitsspeichers ist 16 GB. Okay, kann man mitleben, finde ich für Heavy-Multitasking-Anwendungen oder Anwender noch ein bisschen wenig. In meinen Augen kann das nie genug Arbeitsspeicher sein. Aber man muss ja auch mal bedenken, es ist ein ultraportables Gerät und es ist jetzt nicht unbedingt das stationäre oder die stationäre Workstation.
Das ist das, jetzt, ja, ne? Ist halt jetzt kein, unter anderem auch kein Videoschnitt
genau,
oder ja. So, ja, wo du dann wirklich sagst, hier mehr RAM, mehr Speicher und vor allem schnell. Das ist das Gerät einfach nicht, ja.
Genau. Wie gesagt, es muss ja auch im Kontext zum Prozessor stehen und deswegen reichen eigentlich auch die 16 GB RAM aus und es passt so ins Gesamtbild rein. Bisschen anders sieht es bei der SSD aus. Wir haben jetzt die Möglichkeit, maximal 1,5 Terabyte reinzustopfen. Wie sie auf diese ungerade Zahl kommen von 1,5 Terabyte, ist mir ein Rätsel. Das ist das erste Gerät nach meiner Meinung, wo diese Zahl oder diese Größe stattfindet. Alle anderen haben da gerade gerade Speichergrößen. Das ist ein bisschen, das hat mich ein bisschen gewundert, wie sie da auf 1,5 kommen. Aber okay. Warum auch nicht?
Warum auch nicht, ja.
Mal was Neues. Wobei der Aufpreis ordentlich ist, da muss man sich das gut überlegen, ob man das benötigt.
Ja, wobei du da wieder das Problem hast, ja, einmal geklickt, ja, und das war's dann.
Da kann man nichts mehr aufrüsten, nein. Ja. Aufgrund dessen, dass ja diese Secure Enclave da verbaut ist, T2-Chip etc. und das natürlich auch die SSD beinhaltet. Und außerdem ist das Ding auch noch fest auf dem Logic Board verlötet.
Ja. Du hast ja mal einen Spaß gemacht und die Maximalkonfiguration zusammengeklickt.
Ja, da sind wir bei 3089 beim MacBook Air.
Also fürs Air, ja.
Ja, genau.
Ja, wobei auch schon der Einstiegspreis für 1349 ist auch schon mal eine Ansage. Okay, klar, in Dollars ist es nochmal ein bisschen günstiger, aber selbst da, wir hatten ja die Hoffnung, dass er bei $999 oder so anfängt. Aber da sind wir ja auch noch weg davon, ja, was wirklich sehr schade ist. Vor allem, dass sie das alte Gerät ja im Prinzip noch da behalten haben.
Genau.
Als Einstiegsgerät, auch wieder so ein Ding. Das hatten sie ja damals bei der Einführung von den aktuellen Mac Pros ja auch gemacht, dass sie die alten noch behalten haben. Schade. Ich hoffe, dass sich da preislich im nächsten Jahr oder so noch ein bisschen was nach unten tut. Aber momentan habe ich da schon ein bisschen Zahnschmerzen, ja. Nicht so viel Zahnschmerzen wie beim nächsten Gerät, aber
auf jeden Fall auch Zahnschmerzen. Also, ja. Dass sie das alte Gerät, wie gesagt, da drin gelassen haben, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Das ist fernab der aktuellen Technik, fernab vom aktuellen Apple, von der aktuellen Apple-Designsprache. Also das ist ein totaler Alien in der Produktkategorie.
Das ist halt der Preis, ja.
Im Portfolio.
Du hast um die 1.000 Euro sonst einfach kein Gerät im Angebot.
Ja.
Also was jetzt den Mac betrifft.
Also ja.
Zum iPad greifen, ja, aber das ist ja.
Ja, für mich wäre es sinnvoll gewesen, sie hätten das 12-Zoll-Gerät günstiger gemacht, das als Einstiegsgerät genommen für 9,99 in der Einstiegsvariante und hätten das MacBook Air dann dazwischen positioniert und dann halt nach oben hin MacBook Pro und so weiter und hätten das alte Gerät komplett rausgenommen. Das wäre für mich so ein feines Portfolio gewesen und ein sauberes Portfolio. Ja. Aber das kann ja vielleicht noch kommen in der nächsten Generation. Vielleicht gibt es ja eine nächste Generation vom MacBook und das wird dann halt günstiger.
Das ist die Frage, ob die dann noch Intel hat. Ja.
Wer weiß. Irgendwas müssen die mit dem Gerät ja noch vorhaben, sonst hätten sie es jetzt ja nicht drin gelassen. Ja.
Vielleicht wird es wirklich der erste ARM-Mac. Ja? Man weiß es nicht. Ja? Und dann könntest du am Preis natürlich auch was machen. Ja?
Auf jeden Fall. Das wäre
Chips
möglich.
Chips aus der eigenen Produktion im Prinzip. Musst du bei Intel nichts einkaufen.
Genau. Ja, wie gesagt, und das Gerät gibt es in drei Farben, Gold, Silber und Space Gray. Und heute habe ich ein Bild gesehen, es sind auch goldene Sticker dabei, wenn man ein goldenes Gerät kauft.
Ja, so. Seit den ersten goldenen iPhones sagen wir ja, Gold ist best. Ja,
ja, so ist es. Das war auch meine Standardantwort auf den Tweet, den ich da gesehen habe, habe ich drauf geantwortet, Gold ist best. Gut. Ja, alles Weitere wird sich dann auch noch sehen mit dem MacBook Air, wenn die ersten Reviews draußen sind, die ersten Benchmarks. Und dann wird man sehen, wie gut sich das Gerät anlässt, etc. Schauen wir mal.
Ja.
Gut, dann können wir eigentlich zur größten Überraschung an diesem Abend gehen. Für mich war es die größte Überraschung.
Für mich jetzt nicht die größte Überraschung am Abend. Es hat mich nur überrascht, du meinst ja wahrscheinlich jetzt den Mac Mini.
Richtig,
wir bleiben jetzt in der Reihenfolge, genau, Mac Mini. Mhm. Also was mich überrascht hat, war, dass sie im Prinzip am Design groß nichts geändert haben.
Ja.
Und dass das Gerät für mich im Prinzip so, zumindest mal was man gesehen hat bei der Präsentation, was man gesehen hat mit den Möglichkeiten, die man hat mit dem Gerät und wie auch die Seite im Prinzip von Apple gestaltet ist, ist es für mich eigentlich schon mehr so ein Mac Mini Pro. Oder ein Mac Pro Mini oder wie immer man das drehen will. Weil das nicht nur alleine vom Preis her, was sie ausrufen, ist es meiner Meinung nach ein Pro-Gerät, vor allem wenn man es mal anfängt zu konfigurieren, aber da kommen wir später dazu, sondern auch von dem, was sie dem Gerät einfach gegönnt haben, ja, von der Ausstattung, die man kriegen kann, von der Ausstattung, die es im Prinzip hat, ja, wie man konfigurieren kann, wie er preislich aufgestellt ist und vor allem auch, was sie gezeigt haben mit dem ganzen Rack-Mounting, Stacking etc. Das sind eigentlich alles Features, die Pros oder wie Pros früher den Mac Mini auch verwendet haben, ja, und das ist Apple anscheinend auch wirklich bewusst, wie er benutzt wurde, ja, was die Kunden vom Mini im Pro-Umfeld einfach auch verlangen oder erwarten, und das haben sie geliefert. Und um das mal kurz vorwegzunehmen, das ist für mich auch ein unheimlich, ja, oder eine Nachricht, die sie jetzt transportiert haben, auch in Bezug auf den kommenden Mac Pro. Wenn sie beim Mac Mini schon so ein Ding fahren und da im Prinzip auf das, was einfach in dem Pro-Segment oder in dem Semi-Pro-Segment einfach für Anforderungen an den Mini da sind, wenn sie da schon so liefern, stimmt mich das unheimlich zuversichtlich, was den Mac Pro einfach betrifft.
Meinst du, wir sehen wieder eine Käsereibe? Also dass
der das nicht, aber geht? Ich denke mal, wir sehen da wesentlich mehr, was man als Pro von einem Mac Pro erwartet. Ja, also nicht so Eimer, sondern wirklich, dass das modulare System, was Apple angesprochen hat, auch wirklich etwas sein wird, wie man nicht ganz traditionell, ja, es ist halt Apple, aber wie man sich das, denke ich mal, auch so einigermaßen vorstellt. Ich denke schon, dass sie da entsprechend für das Pro-Pro-Segment dann auch abliefern werden, weil also was sie da mit dem Mini gemacht haben, hat mich doch sehr positiv überrascht, gerade weil man ja dann auch gedacht hat, vielleicht wird das einfach so ein Apple TV, ja, so ein aufgemotztes, ja. Dass sie den einfach schrumpfen und da mehr in diese Richtung gehen, aber ganz im Gegenteil, ja.
Ja, ja, dieses Zeichen kann er natürlich positiv stimmen, da hast du natürlich vollkommen recht.
Also mich schon.
Wie, Ja, sie haben natürlich, wie gesagt, den Footprint vom Rechner komplett so gelassen, wie der alte ist. Das, wie gesagt, macht auch Sinn, weil die ganzen Server-Racks, die da existieren, da müssen dann im Endeffekt nur die alten Mac Minis rausgeschraubt werden und man kann das neue Ding reinsetzen. Das ist dann alles recht schnell austauschbar. Das Ding hat sich auch in vielen Dingen etabliert, wie du es eben schon sagtest, das Mac Mini-Teilchen oder der alte Mac Mini, der wurde ja auch so sehr wertgeschätzt, so wie er daherkam mit dem Gehäuse etc., auch wenn viele vorher gesagt haben, man kann es viel kleiner machen, viel eleganter machen, viele haben ja Intel NUC als Beispiel angeführt, wie klein man heutzutage Rechner machen kann, aber Apple hat sich halt dafür entschieden, das Ding quasi vom Gehäuse her identisch zu lassen. Sie haben dem eine ganz andere Farbe verpasst, Space Gray. Mhm. Und das sind ja alle Profi-Geräte von Apple oder die Pro-Geräte, die sind ja ausschließlich in Space Gray zu bekommen. Na gut, MacBook Pro gibt es auch in Silber, muss man dazu sagen. Aber im Endeffekt ist das die Pro-Farbe von Apple. Das alles, was dunkel ist, geht in die Pro-Richtung.
Ja, aber auch was du gerade gesagt hast, du kannst die alten einfach rausholen und ersetzt sie durch die neuen. Das
genau.
Auch vom Layout, ja, von den Anschlüssen her, du hast den einen Ausschalter, du hast den Stromanschluss immer noch auf der linken Seite, ja, ungefähr dieselbe, wenn nicht sogar die gleiche Position wie bei den aktuellen Geräten. Was du bis jetzt in deinem Server als Lösung zur Stromzuführung hast, funktioniert auch mit den neuen. Ja. Das ist echt, auch mit dem mit der Lüftung, die sie haben, das ist noch dieselbe Stelle. Klar, Design ist ein bisschen anders, aber das ist dieselbe Stelle wie beim aktuellen Mac Mini, der Anschluss vom LAN ist an derselben Stelle, also vom Ethernet, ja, LAN ist an derselben Stelle. Du hast da wirklich kein Problem, wenn du das Gerät rausholst, ja, und das einschließt. Das Einzige, was sein könnte, ist halt, ja, die USB-A-Anschlüsse sind halt anders jetzt von der Anordnung her, da muss man halt mal gucken, wie es ist, ja, aber was Stromzufuhr, was Ethernet betrifft, ja.
Genau, und wie gesagt, Netzteil ist genauso eingebaut wie beim alten Mac Mini, gleiche Anschlusskabel etc. Das sind alles solche Dinge, die quasi vorhandene Infrastrukturen so lassen können, wie sie sind und man schraubt einfach die neuen Geräte rein. Und das ist wohl auch ein Hauptgrund gewesen. Und ich hoffe, das hat Apple da auch daraus gezogen oder das sind die Gründe, warum Apple da so gelassen hat.
Ja. Ich glaube, der Kopfhöreranschluss ist auch noch ziemlich gleich. Das Einzige, was mich da an den Anschlüssen ein bisschen gestört hat, um da mal dabei zu bleiben, ist halt, du hast keine SD-Karten mehr.
Genau, das ist der Nachteil, finde ich auch.
Alle, was jetzt fürs Rack jetzt nicht das Problem ist.
Nein, aber für aber den normalen für Anwender. Dich als,
genau.
Ja, ja. Das ist
ja. Wobei so ich egal. Da auch sagen muss, ich hatte da einen Reader dran, ja, weil von der Stelle her, das ist ähnlich wie beim iMac, ist es ja nicht so zugänglich jetzt vom Mini, ja. Von daher ein Reader dran und dann hast du den irgendwo auf dem Tisch positioniert und hast dann einen einfachen Zugang dazu. Aber es ist halt schon schade, dass der standardmäßig wegfällt. Andererseits, Apple hat die Nutzungsdaten, ja, die weiß, wie es, ob der überhaupt benutzt wurde, groß, ja, und für was für einen Zweck. Und wie gesagt, ich habe ihn auch äußerst selten benutzt. Ich hatte da über USB was angeschlossen.
Ja, aber wenn man sich die heutigen SD-Kartenpreise anschaut, kann man sich einfach mal eine SD-Karte kaufen, die da hinten reinstöpseln und als und Backup-Volume nehmen und einfach drin stecken lassen, als zusätzliches Laufwerk nehmen, weil du kriegst heute wirklich wahnsinnig günstige SD-Karten. Das ist halt, die Preise sind wahnsinnig in den Keller gegangen. Du kriegst eine 200-Gigabyte-Karte für 40 Euro und das ist wahrlich keine schlechte. Das ist eine SanDisk und die sind nicht schlecht letztendlich. Ist ja jetzt nicht die allerschnellste, aber für ein Backup, um irgendwelche Daten drauf zu schieben, reicht das.
Ja. Ja. Aber wo wir gerade bei den Anschlüssen sind, also wie gesagt, Ethernet, ja, vor allem du kriegst auch ein 10 Gigabit.
Auf preispflichtig, 120 Euro.
Ja. Ja. Du hast 4 Thunderbolt 3 Anschlüsse, was ja auch schon mal eine Ansage ist. Du hast HDMI 2.0 und 2 USB-A. Also USB 3 Anschlüsse, Typ A-Stecker. Ja.
Genau,
und halt Kopfhöreranschluss 3.5 ist auch noch da. Im Prinzip alle Anschlüsse, die du gerne hättest, vor allem 4 Thunderbolt 3 Anschlüsse.
Ja.
Inwieweit 10 Gigabit halt, klar, in einem Serverumfeld oder so, okay, privat ist die Frage, ob man da Bedarf dran hat. Ist allerdings auch eine kostenpflichtige Option, beziehungsweise ein Upgrade. Muss man dann selbst wissen, ob man es braucht. Aber ansonsten 4 Thunderbolt 3 kannst du echt nicht meckern, ja.
Da geht eine Menge, extern, da geht eine Menge an eGPU etc. Mhm. Du kannst aus dem Ding eine richtige Powermaschine machen. Wie gesagt, das ist auch der einzige Knackpunkt. Du hast halt keine vernünftige interne Grafikkarte, die wirklich Performance bietet. Und du musst quasi, wenn du jetzt ein richtiges High-End-System daraus machen willst, musst du halt über eine eGPU gehen. Und das war natürlich auch sehr strategisch oder strategisch sehr gut, dass Blackmagic jetzt die Pro vorgestellt hat. Somit kann man aus dem Mac Mini schon was richtig Gutes machen, richtig Schnelles machen, wenn man natürlich das Kleingeld dafür übrig hat. Ganz klar.
Ja.
Hm. Ja, wie gesagt, es geht los mit dem i3. Das ist der, er hat vier Kerne. Dann kann man die nächste Option nehmen, i5 mit 6 Kerne. Und das, die größte Option ist dann i7, 6 Kerne. Das sind alles Prozessoren der 8. Generation. Und ja, der größte Schritt wäre im Endeffekt ein i9, aber den gibt es ja nicht. Das wäre dann der nächste Schritt gewesen, den man hätte auch da reinbasteln können. Aber man muss ja irgendwo Abgrenzungsmerkmale haben dann zum kommenden Mac Pro, der dann irgendwann kommen wird. Und ich glaube, deswegen haben sie sich auch noch so ein bisschen zurückgehalten. Theoretisch wäre hier noch mehr gegangen, denke ich. Aber es muss ja auch eine Gratwanderung geben zwischen Mac Pro und Mac Mini Pro in Anführungsstrichen.
Ja, wobei 6-Core, dass man überhaupt jetzt wieder die Wahl hat. Ja, zwischen, früher war es ja Dual-Core, Quad-Core, jetzt haben wir die Wahl zwischen Quad-Core und 6-Core, ist auf jeden Fall auch schon mal wieder so eine Sache, wo ich sage, Apple hat ja auch wieder gelernt, gerade was halt, wie gesagt, so die Pro-Wünsche betrifft, ja, dass da einfach das Angebot da sein muss. Ja. Da, oder dass die Nachfrage einfach in dem Bereich da ist. Klar, so ein 6-Core-Gerät fängt dann bei 1249 Euro an. Ja. Was natürlich für den Mini schon eine ordentliche Ansage ist. Wobei der günstigste Mini mit 899 bereitet mir eigentlich auch schon wieder Bauchschmerzen.
Ja, also Arbeitsspeicher.
Die Preise, die sie da ausrufen, sind natürlich schon sehr selbstbewusst. Vor allem, du kriegst nur 8 GB RAM mit.
Genau, das ist zu wenig nach meiner Meinung.
20er SSD, okay, da kann man sich eventuell mit anfreunden. Aber 8 GB RAM, vor allem wenn man sich die Preispolitik bei Apple mal überlegt, ja, was sie für RAM-Preise einfach ausrufen, da waren sie zwischenzeitlich auch schon mal besser. Ja. Aber jetzt für 16 GB 240 Euro Aufpreis.
Wobei wir gesehen haben, wir gehen da jetzt mal ganz stark von aus, was man auch an den Zeichnungen sieht oder an diesen Präsentationsdingen, die auf der Keynote waren, dass der S0 DIMM gesteckt ist und dass man den mit Third-Party-Speicher bestücken kann.
Oh, mit so einer Third-Party-App für 99 Cent wäre ich dabei.
Ja. Wie gesagt, da gab es mal so Nepper-Apps hier, Rum-Doubler und so ein Kram, ne? Da gab es ja auch mal. Mhm. Schön wäre es, wenn es funktionieren würde. Jedenfalls gehen wir jetzt mal davon aus, zu 99%, dass man da Third-Party Arbeitsspeicher reinstecken kann. Und dann wäre das natürlich interessant, das Gerät, weil dann könnte man sich auf andere Dinge konzentrieren, wie zum Beispiel den Prozessor, den natürlich so hoch wie möglich nehmen und so den kleinsten Arbeitsspeicher nehmen und den Arbeitsspeicher dann über Third Party erledigen. Und das ist natürlich eine enorme Preisersparnis, wenn man da irgendwelche Drittanbieter-Speicherriegel reinstecken kann, wie sie auch heißen, Kingston, Crucial oder was es da alles gibt. Ne?
Aber wie gesagt, man kann die 8er-Konfiguration kaufen und selbst aufrüsten. Ja. Das ist zumindest mal das, was ich verstanden habe, was ich gesehen habe bis jetzt, was ich auch gelesen habe bis jetzt. Ich glaube, bei Apple Insider hatte ich da einen Bericht drüber gesehen. Da hatten sie anscheinend auch einen von den Jungs auf dem Floor gefragt und er hat gesagt, ja, die kann man selbst austauschen. Was natürlich ein großes Plus ist.
Aber ich glaube, nicht so einfach wie bei den älteren Mac Minis. Da konnte man ja unten dieses Plastik, diese runde Plastikeinheit einfach rumdrehen. Ja. Die ist jetzt trotzdem hier noch verschraubt, so wie ich das gesehen habe. Das wird etwas schwieriger sein, den RAM rauszunehmen.
Aber mein Gott, ja, solange man es noch selbst machen kann.
Ja, ja, klar.
Ob ich das Gehäuse jetzt, ob ich da zwei Schrauben oder so entfernen muss oder und vielleicht irgendwo noch einen Stecker, um da innen drin an den Speicher zu kommen. Du weißt ja selbst, wir haben ja auch die SSD oder die Platten in Minis ja schon selbst getauscht und das ist ja teilweise auch Vor allem, wenn du zwei einbauen wolltest früher, ja, mit Netzteil raus und so, ja, auch nicht unbedingt so die ideale Lösung gewesen. Aber es ging, ja. Also für einen etwas erfahrenen Bastler in dem Bereich war das durchaus so eine Sache, die man selbst machen kann, ja.
Ja, gibt ja auch gute Anleitungsvideos. iFixit hilft ja, einem da ja weiter.
Super, super Anlaufstelle, ja.
Genau. Ja, wie gesagt, dann macht es natürlich Sinn, wenn man da Speicher reinstecken kann, dann kann man da schon etwas Geld sparen. Mhm. Wie gesagt, maximal kann man da 64 GB RAM reinstecken. Das ja. ist auch das, was zum Beispiel der iMac Pro kann. Nee, ich glaube, der konnte 128, der iMac Pro, der aktuelle. Nach meiner Meinung. Ja, der konnte 128. Was für ein Mac Mini ja schon mal eine Menge Holz ist.
Ja.
SSD kann man hochdrehen bis 2 Terabyte. Das ist auch eine Menge Holz.
Ja. Ob das bei dem Mini natürlich so kommt, davon, wie man ihn einsetzen will. Aber für den normalen Heimanwender ist, denke ich mal, ein bisschen mehr SSD okay. 2 Terabyte ist, denke ich mal, alleine vom Preis her Overkill. Dann kann man da gerade über Thunderbolt 3 auf eine externe Lösung setzen.
Ja, gerade da es ja ein stationäres System ist, ja. kann man das wunderbar über Thunderbolt 3 abdecken.
Genau.
Also wenn ich jetzt in der Situation wäre und müsste mich hier für einen Mac Mini entscheiden und wäre so ein bisschen preislich limitiert, dann würde ich eine relativ kleine SSD nehmen, 256, und würde den Rest über externe RAID-Geschichten lösen. Da gibt es tolle Sachen von Lassie, von G-Technology, wie sie alle heißen. Und man kann ja notfalls auch externe SSDs anschließen. Ist natürlich... muss man natürlich wissen, ob man das so will, ob man da was rumstehen haben will, etc. Aber da gibt es tolle Lösungen, wo man auch keine Performance-Einbrüche hat. Im Gegenteil, wenn man noch mit einem RAID arbeitet, dann hat man da eher noch Vorteile, was die Geschwindigkeit angeht.
Ja, aber muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn du wirklich 256 GB Speicher mal so als deine Größe annimmst und dann das Upgrade auf 2 Terabyte für 1680 Euro.
Ja, ja.
Selbst in externe Lösungen im Thunderbolt 3-Bereich.
Ja. Hm. Selbst wenn du dir externe, ein externes RAID-Gehäuse kaufst und steckst dort SATA-SSDs rein, bist du günstiger. Hm. Ja. Also es ist heavy, was da abgeht, preislich gesehen.
Ja. Ja, okay, nicht ohne Grund. Bei maximaler Ausstattung ja, kostet das Ding knapp 5.000 Euro. Ja.
4.969, ohne Tastatur und Maus, ohne Bildschirm. Ja,
nur der Mac Mini, also für das, was er eigentlich gedacht ist. Du hast alles schon zu Hause stehen und kannst dann quasi nur den Rechner austauschen, ja. Wie es bei mir der Fall wäre. Und ich hatte ja gesagt, ich warte auf den neuen Mac Mini, ja. Aber ich hatte ja auch schon mal angefangen zu konfigurieren und der Preis, der da unterm Strich rauskam, ist nicht unbedingt das, was ich mir jetzt gerne oder das, was ich mir unter dem Preis für den neuen Mac Mini vorgestellt hätte. Ja. Tut schon ein bisschen weh. Ja. Selbst wenn man da jetzt nicht unbedingt auf 6 Core oder so konfigurieren würde, sondern bei dem i3 bleiben würde, wobei die Frage wieder ist, macht das dann Sinn? Ja? Oder will man dann doch nicht lieber 6 Core? Aber bleibt aber beim i3 mit 16 GB Speicher und alleine, sag mal, 256er SSD, ja, kommst du ja auf 1379 Euro. Das ist nicht unbedingt das, was ich ausgeben wollte. Ja. Vor allem, wenn du ja dann doch gerne den schnelleren Prozessor hättest, bist du schon bei 1729, ja. Und dann vielleicht doch 32 GB Speicher, dann bist du schon bei 2209.
Ja, so dreht sich das halt nach oben.
Für ein Mini.
Und wenn ich mir diese Preisgestaltung so anschaue, dann sehe ich schwarz, dass es da im Mac Pro-Bereich irgendwo preislich attraktiv wird. Dann wird man schon quasi gezwungen dazu, auf den Mac Mini zu gehen.
Die Frage ist, mit welcher Ausstattung kommt der Mac Pro in der günstigsten Konfiguration?
Ich vermute mal, die Startkonfiguration, die wird das kosten, was die High-End-Konfiguration vom Mac Mini kostet. Dass das so mit 4.000 Euro losgeht.
Ja, ich hätte mich da wahrscheinlich eher so ein bisschen an der Preisgestaltung wahrscheinlich von einem iMac oder so orientiert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mac Pro ohne Grafikkarte kommt. Ja. Und da ist halt die Frage, ja, was wird drin sein an Kleinzeit-Grafikkarte? Orientieren Sie sich da ein bisschen an der Ausstattung vom iMac? Abzüglich Display, beziehungsweise wahrscheinlich zum Preis von einem iMac, die den Mac Pro mit seiner Modularität, dass der ja irgendwo so in der Region spielen wird, vielleicht ein paar Euro weniger, weil kein Display dabei ist. Aber wo wird er dann, ja, sich einreihen im Vergleich zum Mac Mini? Ja.
Ja. Also wie gesagt, meine Prognose, Startpreis 3.999 Euro. Das wird der Startpreis sein. Das ist meine Prognose.
Ja, ich hätte wahrscheinlich eher irgendwas mit einer 2 noch erwartet.
Ja, das glaube ich jetzt nicht.
Dass er irgendwo bei 2.999 anfängt?
Was meinst du? 2.999?
Ja, 2.999 oder so.
Ja, ich weiß es nicht.
Da ist mir doch bei 3.499 dann schon.
Ich glaube, er wird schon die 3 knacken. 3,5, 3,9. Ich glaube nicht, dass er da bleiben wird. Bei unter 3, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja,
wobei er dann immer noch günstiger wäre als der Max ausgestattete. Okay, es ist halt die Frage, kommt er dann mit 16 GB zum Beispiel?
Das wird der Start, das wird die Startgeschichte sein, 16 GB Start.
Boah, was bei dem Mac Pro natürlich dann auch schon wieder Zahnschmerzen verursachen würde, oder?
Ja,
16 GB, damit kannst du doch eigentlich im Pro nicht kommen, ne?
Kommt drauf an, wie gut man ihn aufrüsten kann.
Es ist halt die Frage, wie niedrig wollen sie den Einstiegspreis haben? Die wird keiner nehmen. Aber wenn sie sagen, okay, mit 16 GB, mit 500 oder mit 256 SSD, und einem 6-Core-Prozessor zum Beispiel, irgendwo möglichst billig.
Ja, die Frage ist natürlich, wie modular gestaltet Apple dieses Mac Pro-System?
Ja.
Und wenn jetzt einer sagt, okay, er möchte unbedingt diese Mac Pro-Welt und fängt das mal mit dem kleinsten System an und wenn später Bedürfnisse da auftauchen, dann kann er dementsprechend das hochskalieren. Und das ist hoffentlich der große Joker vom Mac Pro, dieses Modulare, was sie ja auch versprochen haben. Ja. Das muss man sich genau überlegen. Naja, das sind ja
alles noch... Ich wollte gerade mal gucken, wo der letzte Mac Pro-Preis sich angefangen hat, aber die Seite lädt nicht.
Ich glaube, unter 3 hat er angefangen. Knapp unter 3.
Die Seite lädt bei mir einfach nicht. Und das mit Safari. Was ist da los?
Ja, überladen.
Wahrscheinlich, ja. Alle Leute gucken nach Mac Pro gerade.
Ja, bestimmt. Super. Ja. Das wird es auf jeden Fall sein. Mhm. Nein, ich glaube, der hat unter 3 angefangen. War auch nie ein Gerät, was mich jetzt so primär interessiert hat.
Ne, interessieren würde mich schon, ja, aber der ist einfach technisch jetzt, ja, okay, Gebrauchtpreise sind halt einfach noch viel zu hoch für das, was du kriegst. Ja.
Das ist das Problem. Im Moment wahrscheinlich wieder ein bisschen gefallen durch die neuen Geräte, aber viel hat sich da wahrscheinlich auch nicht getan. Ja. Und bei mir lädt die Seite ohne Probleme und ich gucke jetzt mal, wo der Startpreis liegt.
Ah, das wieso lädt die bei dir?
Ach, der Startpreis liegt bei 3.399 Euro.
Ja, okay, darunter wird der neue wahrscheinlich nicht liegen. Ja.
Und es geht los mit einem Xeon-Prozessor, 6 Kerner, 3,5 Gigahertz und 16 Gigabyte DDR-RAM.
Ja, dann wird der neue wahrscheinlich auch ähnlich.
Ja.
Ja.
Und 256er SSD. So sieht's aus.
Ja, okay, was wir eben schon gesagt haben, 256, ja. Ja, dann wird er unter 3 nicht liegen.
Ja, davon ist auszugehen. Gut. Ja, wie gesagt, ein schönes Maschinchen, das Teil, aber...
Wo ich mir echt noch überlegen muss, ob das wirklich was wird, um meinen Mac Mini zu ersetzen oder ob ich, keine Ahnung, welchen Apfel ich dann beiße. Ja.
Also Äpfel gibt es ja jetzt genügend.
Apple gibt es genügend, auch gerade im Mobilbereich, ja. Aber wobei ja, mobil bin ich ja mit meinem iPad eigentlich sehr zufrieden, ja.
Da sind wir beim nächsten Thema, würde ich sagen, oder? Das hat mich dann doch alles ein bisschen beeindruckt. was man da so gesehen hat. Aber fangen wir doch mal von vorne an. iPad Pro gibt es in zwei Größen, 11 Zoll, 12,9 Zoll. Wir sehen keine Notch, das da haben sich die Gerüchte bestätigt. Und wir sehen auch kein Home-Button. Also das war ja schon mehr oder weniger klar. Also diese Gerüchte waren ja nun sehr, sehr stark im Umlauf und davon ist man ja auch dann letztendlich ausgegangen. Und wir haben da mächtig viel reduziert bekommen, was so die Gehäusegröße an sich angeht, speziell beim 12,9 Zoll Gerät. Und das ist eigentlich auch so für mich der Star der ganzen Show, dieses 12,9 Zoll Gerät, weil man da wirklich sehr viel Bildschirmfläche hat und wenig Gehäuse an sich hat. Also das ist schon sehr beeindruckend, wenn man das große Vorgängermodell kennt vom 12,9er und jetzt dieses neue sieht, was sie da größentechnisch getan haben. Das ist schon jetzt eine echte Überlegung wert. Für mich greift man zum 12,9er oder greift man zum 11 Zoll Gerät, weil das ist... Da ist man schon schwer am Überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sehen das Ding in einem Liquid Retina Display. Das ist im Endeffekt Technik, die wir auch beim iPhone XR sehen. Mhm. Um wirklich auch bis in die letzte Ecke des Gerätes zu kommen, um das mal so ganz flach auszudrücken, haben sie gesagt, diese Technik vom XR oder vom 10R übernommen. Jo. Die Gerüchte, dass man da vielleicht ein OLED-Display sehen wird, haben sich natürlich auch nicht bestätigt, weil OLED in der Größe den preislichen Rahmen wohl noch nach oben noch höher setzen würde. Deswegen ist da noch normale LC-Technik verbaut oder wie gesagt Liquid Retina, wie es Apple nennt. Tja, 5,9 mm dünn.
Ja.
Die Zahl wurde auch schon übermittelt. Die war auch schon bekannt. Face ID geht sowohl im Landscape als auch im Porträtmodus. Dann einen A12X Bionic Prozessor. Davon war auch auszugehen. Der hat allerdings ein paar mehr Kerne, glaube ich, als der normale A12. Ja. Und Speichergrößen 64, 256, 512 GB sowie 1 Terabyte. Ja. Und das ist dann auch der Preisbrecher, wenn man das Spitzenmodell auswählt oder sich das Spitzenmodell konfiguriert. USB-C ist an Bord. Ja. Für mich etwas überraschend. Ich habe es gehofft und ich habe gehofft, dass die Gerüchte sich bestätigen und sie haben sich Gott sei Dank bestätigt. Das ist ein sehr kluger Schritt gewesen, finde ich, weil das lässt natürlich externe Displays zu. Das lässt zu, dass man da die Kameras direkt anschließen kann. Das haben sie auch beworben. Einige haben heute davon gesprochen, dass man auch externe Festplatten anschließen kann. Wie weit das natürlich funktioniert und wie weit man da mit der Festplatte arbeiten kann und wie weit man da Dateien hin und her importieren, exportieren kann, das ist natürlich noch fraglich, weil Apple-typisch wird man da natürlich nicht nativ auf das Filesystem so zugreifen können, wie man sich das vorstellt. Da setze ich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Hinter dem Datenaustausch mit Festplatten etc. Das lässt natürlich auch schnelleres Laden zu, USB-C. Da kann man durch wesentlich mehr rüberschicken als über Lightning. Ein 18-Watt-Netzteil liegt bei.
Yep.
Das ist das Netzteil, was den iPhone-Kartons fehlt. Und man hat die Möglichkeit, mit dem iPad auch andere Geräte aufzuladen. Das heißt, wenn ich jetzt ein iPhone anschließe, kann ich quasi den Akku nehmen, der im iPad verbaut ist und damit das iPhone aufladen. Ja, schönes Feature. Kann Sinn machen und kann dann, denke ich, irgendwann auch mal aus der Bredouille helfen, damit man sein iPhone aufladen kann, wenn es am Ende ist. Ja, das sind die Eckdaten. Wir haben keinen Klinkenstecker mehr.
Nein, wenn ich das richtig sehe. Ja, der ist weg, genau.
Dafür gibt es einen neuen Adapter. USB-C auf Klinke.
Ja, ja. Wenn man es benötigt, ja.
Wenn man es benötigt.
Und was mich mal interessieren würde, ist die Kopfhörer, die es bereits, also kabelgebundene Kopfhörer, die es mit USB-C gibt, wie die am iPad funktionieren. Weil unter Android hatte man da ja das eine oder andere Problemchen, ja, teilweise von einem Hersteller zum nächsten. Deswegen würde mich interessieren, wie das am iPad funktioniert, ja.
Ja, da wird es wahrscheinlich auch noch Kompatibilitätsprobleme geben, gehe ich mal von aus.
Das ist die Frage, ja, das ist echt die Frage.
Wäre natürlich noch eine saubere Aktion gewesen, wenn Apple jetzt die EarPods als USB-C-Version beigelegt hätte, aber okay, das wäre auch zu schön gewesen. Ja, und das Ding ist, ja, was hat er so schön gesagt? Sagen wir es mal so, das Ding ist 92% schneller als die herkömmlichen oder die meisten portablen oder nee, die transportablen, portablen Rechner, die es auf dem Markt zu kaufen gibt. Ja, das Ding hat richtig, richtig, richtig Power. Und für mich beeindruckend, was man da gesehen hat, auch speziell, was man da mit Photoshop gesehen hat. Wir haben es ja betont, the real Photoshop. Ja, genau. Ne? Das hat sie ja am Anfang sehr betont und die Demo war schon sehr beeindruckend. Also die ist da mit ihrem Pencil, kommen wir gleich noch zum Pencil, durch die wirklich sehr große Datei gegangen, wie mit einem heißen Messer durch die kalte Butter. Also das ging halt wirklich sehr, sehr smooth dadurch und das war beeindruckend, was man da gesehen hat, auch an Geschwindigkeit und es war wirklich sehr flüssig und das hat mich schon stark beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm, wirklich. Ja. Preislich natürlich auch wieder ein Gerät, wo man sagen kann, ja. Wenn man da wirklich mit arbeiten möchte, so wie sich das Apple da so vorstellt, sollte man wahrscheinlich nicht unbedingt die kleinste Variante nehmen, also nicht unbedingt 64 GB nehmen. Das könnte zu Problemen führen, gerade wenn man mit Photoshop arbeiten will, denke ich, ist das ein bisschen klein dimensioniert. Ich denke so, der Sweet Spot oder der Einsteigespot sollte so bei 256 GB liegen. Das sollte man schon auswählen. Also ist meine Meinung. Weil wer so ein Gerät hat, der will natürlich auch da Power-Applikationen drauf installieren und auch dementsprechend mit großen Dateien arbeiten. Und da ist man mit 64 GB ein bisschen, könnte man ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
Ja, die Frage, die halt wirklich oder man sich stellen muss, ist, welche Größe, ja. Weil das macht preislich ja auch nochmal was aus. Aber gerade mit dem neuen Gehäuse, beziehungsweise mit dem Display, ja, was sie da jetzt gemacht haben, ist echt die Frage, 12,9 Zoll. Also, ja. Ich hätte es ja schon gerne.
Ja, Preis.
Ich hatte mal geguckt, Wi-Fi only 256 liegst du bei 1269 Euro. Ja. Ja. Was natürlich auch schon für ein iPad wieder eine ordentliche Ansage ist, aber es ist ja ein Pro.
Ja.
Das normale iPad, ja, ist ja wieder preislich eine ganz andere Nummer. Selbst wenn du auf das 11er runtergehen würdest, ja, liegst du preislich ja bei der Ausstattung ja auch nochmal günstiger, da bist du bei 1049, ja, das tut nicht mehr ganz so viel weh. Aber das iPad Pro, das neue, gerade in 12, wie gesagt, das ist, hat schon so ein Haben-Wollen-Dingen, ja, aber dafür nutze ich dann einfach das iPad so wenig.
Ja.
Oder zumindest mal nicht wie ein Pro.
Also ich sag mal, wenn ich jetzt richtig viel mit Photoshop arbeiten würde, wäre das absolut ein alternatives Gerät für mich, wo ich sagen würde, okay, das gucke ich mir an, das nehme ich. Gerade, wie sie ja jetzt beworben haben, dass man ein 5K-Display anschließen kann. Ich glaube, als Referenzgerät haben sie den LG Ultrafine gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine 4K-Variante war, die sie gezeigt haben, oder ob es wirklich ein 5K-Gerät war. Und das lässt natürlich viel, viel möglich, gerade bei diesen kreativen Dingen wie Bildbearbeitung etc., dass man quasi das iPad als Grafiktablett vor sich hat und dann dementsprechend den großen Bildschirm vor sich hat, wo man dann die bearbeitende Fläche hat. Und das macht ja auch Sinn, gerade solche Applikationen mit einem externen Bildschirm zu betreiben und das dann als erweiterte Arbeitsfläche zu haben. Und ich glaube, es wird auch nicht kompatibel sein, dieser Modus wird nach meiner Meinung auch nicht mit allen Apps kompatibel sein, sondern dieser Modus, um mit einem externen Bildschirm zu arbeiten, der wird sich nur auf einige wenige Apps beziehen. Das ist, so sehe ich das, weil das haben sie gestern zwar jetzt nicht genau erläutert, aber es ist meine Interpretation der ganzen Geschichte. Weil es macht wenig Sinn, jetzt Textverarbeitung wahrscheinlich noch, wenn man jetzt die Tastatur vor sich hat und das am Bildschirm sieht, dann macht es vielleicht auch noch Sinn. Aber alles, was jetzt, ja, ich weiß nicht, es macht nur für einige, nach meiner Meinung, nur für einige wenige Apps wirklich Sinn, das ja, okay, auf dem externen Monitor zu betreiben.
Es ist halt die Frage, wie ist diese externe Monitorlösung im Programm dann umgesetzt? Wird es eine Spiegelung sein? Ist es ein zweites Display? Wird die Hauptanwendung auf dem externen Display zu sehen sein und du hast quasi deine Palettensteuerungseinheiten jetzt auf dem iPad, ja, und kann, oder kannst es zum Beispiel auch bei Photoshop als Grafiktablett benutzen, ja.
Du hast dann dein
Photoshop auf dem externen Display, ja. Mhm, genau. Das sind Sachen, wo ich dann auch sagen würde, für das Geld, in Anführungszeichen, wir wissen ja noch nicht, ja, wie Photoshop letztendlich dann wirklich auf dem iPad sein wird, aber wenn es wirklich ein vollwertiges Photoshop angepasst ans iPad sein wird, plus zum Beispiel so eine Funktion einfach haben wird. Du hast dein Photoshop auf dem externen Display und kannst dann quasi dein iPad als Grafiktablett benutzen. Wie gesagt, für das Geld, was dich ein iPad Pro kostet, in dem Funktionsumfang mit dem Pencil, ja, über den wir noch nicht gesprochen haben, dann so eine professionelle Arbeitsplatzlösung einfach zu haben, ja, vor allem mit dem Gerät in dem Formfaktor, ja, ist einfach Hammer, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Aber dafür habe ich zu wenig von Photoshop bis jetzt gesehen, ja. Vor allem weiß man da zu wenig. Weil das ist dann auch wieder so eine Sache, gerade auch in Bezug auf die ganzen anderen Adobe-Apps, die vielleicht dann noch, oder die dann kommen werden, ja. Wir hatten ja auch schon mal über, jetzt fällt mir es wieder nicht ein, die Fotobearbeitung, die...
Affinity?
Nee, von Adobe.
Lightroom?
Lightroom gesprochen, genau. Mhm. Das wäre zum Beispiel auch sowas, ja. Also da wäre ich wahrscheinlich sofort dabei, ja. Wenn ich ein Lightroom kriege, was so eine Funktionalität an, zum Beispiel anbieten würde, ja, wo du da wirklich das externe Display vernünftig nutzen kannst, ja, mit dem iPad zusammen und das nicht einfach nur eine Spiegelung ist von deinem Display auf dem iPad, sondern dass du wirklich da mit zwei Monitoren im Prinzip arbeiten kannst, und den Pencil dann auch noch, ja, nutzen kannst, wäre ich direkt dabei. Ja. Das wäre für mich so ein Kaufgrund für ein iPad Pro dann auch, ja, weil dann, ja, das wäre eigentlich das, was ich haben will, ja.
Also das, was man da speziell bei Photoshop auf diesem einen Bild gesehen hat, sah es halt so aus, das habe ich daraus interpretiert, dass man halt das iPad als Grafiktablett hat und wo man die ganzen Paletten hat etc. und den Bildschirm wirklich als diese große Fläche hat und unten quasi nur dieses iPad, wie gesagt, zum Arbeiten, zum Auswählen der Werkzeuge hat und oben dann, wie gesagt, im Endeffekt das Ganze wie so ein Vakuumtablett nutzt. So habe ich das interpretiert.
Das ist ja schon geil.
Und so macht das auch Sinn. Und ich denke, das wird ja nicht nur Photoshop sein, die dann nachziehen werden. Pixelmator ist natürlich auch ein Kandidat dafür. Dass das dann noch ein neues Update gibt für Pixelmator, was dann auch noch ein bisschen mehr kann und was dann dementsprechend auch aufs iPad Pro angepasst sein wird. Da werden dann die Pro-Apps nach und nach kommen für das iPad. Photoshop ist natürlich jetzt der große Anbieter oder der große Hersteller, oder Adobe ist der große Hersteller, der jetzt die Fahne ganz weit nach oben hängt. Und Photoshop ist ein Zugpferd, keine Frage. Ne?
Der
ist immer noch der Standard.
Photoshop kann definitiv Hardware verkaufen, ja.
Es ist immer noch der Standard im professionellen Bildbearbeitungsbereich, keine Frage. Ja, sehr schönes Gerät, aber lass uns auch noch zu den Zubehörprodukten kommen.
Ja, Pencil.
Apple Pencil 2.
Der hat ja wirklich Funktionen, ja, wo ich ja noch drüber gelächelt habe.
Wieso gelächelt?
Ja, ich habe ja gesagt, Wireless Charging, ja, zum Beispiel, kann ich mir nicht, wo soll das noch hin im Stift?
Ja
habe ich gesagt. Gestensteuerung, ja, auch so ein Ding, wo ich doch überlegt habe, ja, macht das überhaupt Sinn, ja, im Stift? Und das sind ja zwei Funktionen, ja, die jetzt einfach da sind, ja. Genauso am iPad Pro, wo wir ja bei den Leaks oder bei den Zeichnungen ja dann gerätselt hat, ja, ist das ein zweiter Smart Connector, ja. Am Gerät, nee, das ist der Magnet, ja, und vor allem halt auch die Stelle, wo dann der Stift kabellos geladen wird. Was natürlich wesentlich mehr Sinn macht, als den in den USB-C-Port zu stecken. Ja.
Ja.
Mich würde mal interessieren, wie viele Stifte oder wie viele Probleme es da gab mit abgebrochenen. Na, okay, das, keine Ahnung. Ja.
Es sah einfach auch, befremdlich aus, wenn da unten so ein Stift drin gesteckt hat. Das sah merkwürdig aus.
Ja.
Also.
Da konnte man davon eigentlich ausgehen, dass Apple das irgendwie anders lösen will. Aber dass es wireless wird, wie gesagt, konnte ich mir nur. Ja, oder war ich nicht überzeugt davon, ja.
Obwohl in der letzten Sendung haben wir ja noch darüber diskutiert und wir haben auch gesagt, dass Gerüchte besagen, dass man da halt eventuell den Stift aufladen kann, dass das Ding magnetisch ist. Und so ist es ja auch. Man klippt es quasi an der Seite dran und das Ding soll wohl auch gut halten. Man hat ja ein Video gesehen, wo dran geschüttelt wird am Gerät und das Ding immer noch fest sitzt. Und ist eine optimale Lösung, das darüber aufzuladen. Der Stift hat diese Tap-Features, dass man zum Beispiel, wenn man double-tappt, die Werkzeuge wechseln kann im jeweiligen Tool. Ich glaube, Notability haben sie da gezeigt als Referenz, so viel wie ich weiß, so viel ich noch in Erinnerung habe. Und bei Photoshop ist er halt dann auch mit Zoom-Gesten belegt, dass man jetzt rein- und rauszoomen kann, also die dementsprechend das Bild in einer Ansicht vergeben kann. Oder so habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Also ich glaube, jeweils reagiert der Stift in verschiedenen Anwendungen mit diesem Double Tap anders. Das ist nicht immer gleich definiert, das ist anwendungsabhängig.
Genau.
Und das ist auf jeden Fall eine Feature-Erweiterung von dem Stift. Spiegelt sich auch im Preis wieder. Der alte kostete ja 99 Euro. Angefangen hat er damals mit 109 und dann wurde er gesenkt auf 99. Und der neue liegt bei 135 Euro. Ja, ist ein Pro-Preis.
Ja, wobei für den Stift mit den Funktionen, gerade wie eben schon gesagt, mit Photoshop bzw. Lightroom, wäre ich da auf jeden Fall auch bereit, das Geld zu bezahlen, ja, weil das macht dann durchaus Sinn, ne?
Ja gut, wer das Ding benutzt mit Photoshop oder mit irgendeinem anderen kreativen Tool, der braucht diesen Stift. Da geht kein Weg dran vorbei, nach meiner Meinung. Sei es jetzt Pixelmeter oder was auch immer. Und ich glaube, das sollte noch kein Problem sein, sich das Ding da anzuschaffen. Das nächste Zubehörprodukt ist das Smart Folio Keyboard. Ja, ist ein angepasstes Keyboard. Ist jetzt ein bisschen anders designt. Preislich auch interessant. Ich glaube, die kleinere Variante liegt knapp unter 200 Euro und die große Variante für das 12-Zoll-Gerät liegt dann bei 219, also über 200 Euro jedenfalls. Das ist natürlich auch eine Hausnummer. Da warten wir mal, was Logitech bringt und wie sich da die Preise von Logitech oder wo sich die Preise von Logitech da bewegen werden. Ich glaube auch nicht viel was da drunter, aber dennoch ein wenig drunter, aber nicht viel.
Ja, wobei das Smartfolio Keyboard mir eigentlich so ganz gut gefällt. Ja.
Muss man sehen, wie der Anschlag ist und so weiter und so fort und ich hätte mir gewünscht, das Ding hätte noch eine Hintergrundbeleuchtung. Was ja ohne weiteres möglich wäre, weil der Strom ja direkt vom Gerät bezogen wird, wäre ja kein Thema gewesen. Weil das wäre noch so ein Feature gewesen, wo man sagen kann, okay, ja. Das hebt sich dann von den Konkurrenzprodukten wahrscheinlich ab. Aber vielleicht kommt ja ein Logitech-Gerät mit Hintergrundbeleuchtung.
Oder endlich auch mal andere Firmen.
Ich glaube, die Firma Zack hat mal was angeboten mit Hintergrundbeleuchtung, wenn ich richtig informiert bin. Da gab es mal
Bluetooth, ja.
Bluetooth, ja. Hm. Aber für die Pro-Geschichten gab es nach meiner Meinung nichts mit Hintergrundbeleuchtung. Und das ist durchaus ein Feature, was benötigt wird, nach meiner Meinung. Und was Kunden wollen oder einige Kunden wollen.
Ja, wo ich auch ein sehr großer Freund davon bin, ja.
Ja, ich meine, es muss ja nicht permanent, kann man ja ausschaltbar machen. Das kann ja eine Option sein, aber sollte drin sein. Also was soll das? Naja. Ja, und dann gibt es noch einen USB-C SD-Card Reader. Der kostet 45 Euro.
Zubehörpreise bei Apple, ja.
Und ich vermute mal, das Ding wird nicht so einfach durch Third-Party-Adapter zu ersetzen sein, weil er muss natürlich, und ich denke mal, dass da eine spezielle Geschichte kompatibilitätstechnisch vorherrscht, dass es auch ohne weiteres mit einem iPad Pro funktioniert. Weil viele haben geschrieben, die Dinger gibt es bei Amazon für 10 Euro. Weil die gibt es ja auch für ein MacBook zum Beispiel mit USB-C-Anschluss. Da gibt es die wirklich für 10 Euro. Zatecki und so weiter. Aber ob die natürlich dann mit dem iPad Pro kompatibel sein werden, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und das muss man halt testen, ob das funktioniert. Und deswegen, ja.
Ja, aber mit USB-C wird natürlich jetzt schwierig, Leuten auch zu vermitteln, dass das eventuell nicht funktioniert. Also ich glaube nicht, dass ich Apple diesen Schuh anziehen kann. Ja.
Na, da bin ich echt mal gespannt, ob da so ein billiger Third-Party-Adapter oder ein
genau, funktioniert. Genau, ob das auch wieder hier so made for iPhone oder so.
Ja, da bin ich echt gespannt, weil den sagen die Leute auch, Mensch, USB-C ist so USB-C, steht USB-C drauf. Genau. Oder? Ja. Aber USB-C ist eben nicht gleich USB-C.
Nee, USB-C ist USB-C.
Yeah.
Aber muss nicht der Thunderbolt 3 oder DisplayPort über USB-C oder so ein Kram sein. Ja.
Du kannst über USB-C so ziemlich alles drüber schicken, was an Protokolle rumfliegt. Ja, das ist das Problem.
Ich bin mal gespannt. Ja.
Ja. Ja, aber ansonsten.
Ich denke schon, also ich denke nicht, dass Apple sich das so erlauben kann, dass sie den USB-C da so rigoros eventuell zumachen. Man kann sich es gut vorstellen bei Apple, aber nee.
Bin ich gespannt.
Ja.
Und dann werden die ersten Firmen für werben, wenn die dann kompatibel sind. Kompatibel mit iPad Pro. Ich sehe schon kommen.
Ja. Mhm. Ja. Aber apropos, ich sehe schon kommen. Ich denke, die Seite für das iPad Pro hast du dir schon angeguckt, oder?
Ich habe mir die Specs rausgesucht und die Preise rausgesucht, meinst du, oder was meinst du?
Nee, die Produktseite von Apple für das iPad Pro.
Auf was willst du hinaus? Ich habe sie mir angeguckt, ja.
Ja, weil, wie scrollt denn die Seite?
Ach, jetzt fragst du, ich bin immer noch,
die warte mal. Die scrollt nicht hoch, sondern die scrollt so, wie die meisten Leute das iPad mittlerweile in der Hand halten, nämlich im
Querformat,
also von rechts nach links, ja.
Ja.
Warte mal. Die scrollt von rechts nach links, genau, die Seite. Stimmt. Was ja auch schon wieder, ansonsten scrollt sie ja von unten nach oben.
Ja.
Und hier ist es, wie gesagt, rechts nach links. Ja, das fand ich auch sehr interessant.
Das ist mir auch gerade aufgefallen. Denkt man gar nicht so, aber es ist nur so die Feinheit, ne? Das stimmt.
Ja, ja, als ich da das erste Mal auf der Seite war und habe angefangen zu scrollen, war ich doch im ersten Moment überrascht. Huch,
ja.
Ja. Hallo, ist da was kaputt? ist doch schon ungewohnt, ja. Aber sehr nett gemacht, die Seite.
Was mir übrigens bei der Keynote noch aufgefallen ist, wo er angefangen hat, über das iPad zu sprechen, hat er ja angefangen, über die normalen iPads zu sprechen. Also das iPad der 6. Generation. Mhm. Und er hat auch das iPad Mini aufgezählt. Das hat er nicht unter den Tisch gekehrt. Und ich könnte, naja, ich will es nicht wetten, aber die Chancen stehen gut, dass wir vielleicht aufgrund dessen, dass sie es nicht einfach jetzt unter den Tisch gekehrt haben, da noch ein Update sehen werden.
Ich hoffe es, weil das iPad Mini 4 ist natürlich jetzt auch schon wieder in die Jahre gekommen, ne?
Ja, aber sie, er hat es, wie gesagt, erwähnt. Er hat es erwähnt, das Gerät. Ja.
Sie haben es nicht eingestellt. Man kann es ja immer noch kaufen.
Ja, ja.
Von daher müssen da noch irgendwelche Restposten verkauft werden oder wird es wirklich was geben? Ja?
Also ich vermute, es wird was geben und es wäre jetzt natürlich auf diesem Event sehr unpassend gewesen, auf einmal ein Nicht-iPad Pro dort vorzustellen oder ein Gerät aus einer ganz anderen Kategorie vorzustellen oder aus einer ganz anderen Klasse.
Sehen wir im März ein neues iPad und ein iPad Mini?
Ich hoffe es. Ein neues iPad ist jetzt 2018, ja, es wäre, könnte möglich sein. Also iPad Mini ist sehr realistisch, da wäre es Zeit. Wenn es was gibt, wäre es dafür Zeit. Ja, warum nicht?
Schön wäre es. Oder ohne Homebutton?
Kommt drauf an.
Stell dir mal vor, das im Design von den neuen iPad Pros und das iPad dann auch. Dass sie das wirklich durchziehen wie beim iPhone. mit dem iPhone 10R zum Beispiel.
Ja, die Frage, ja, das wäre sinnvoll, das dann auch durchzuziehen, den Homebutton völlig zu eliminieren, aber wie schnell das stattfinden wird, ist eine andere Sache.
Also wenn sie das schön jetzt, wie gesagt, alle März oder so nächstes Jahr dann auch noch machen würden und würden das Design auch dann wieder so iPad Pro-mäßig anpassen, oh, das wäre natürlich auch eine Ansage. Vor allem gerade dann auch beim Mini, das würde ja dann von den Gehäusemaßen auch nochmal ordentlich schrumpfen. Holla die Waldfee.
Das wäre dann wirklich ein Mini.
Ja.
Ja. Wäre wirklich toll. Würde mir gefallen.
Nicht nur dir, ja, aber dann, ja, so viel kannst du ja gar nicht kaufen, wie du dann gerne hättest, ja.
Ja. Nein, also, wenn ich mir jetzt ein iPad Pro anschaffen sollte, dann muss das echt gut überlegt sein. Das muss dann auch wieder ein paar Jahre halten. Die Frage ist jetzt wirklich, macht das Sinn für mich? Ne? Oder wird nicht jetzt ein iPad 2018, das normale iPad reichen, 9,7 Zoll? Das ist die Frage.
Also ja. Wenn ich mir nochmal dem nächsten iPad kaufen sollte, würde ich gerade in Anbetracht auf Adobe, ja, und dass sie halt mit Photoshop kommen 2019, definitiv zum Pro greifen.
Ja.
Also da würde ich auf jeden Fall sagen, okay, ja, dann beißt du halt in den Apfel rein. Ja. Ob das dann ein 11er, 12er, 9er wird, wie die Ausstattung ist, ob es wahrscheinlich nur Wi-Fi oder doch vielleicht nochmal, ja, das muss man dann mal gucken. Ja, das ist ja halt die Frage, wie viel Bauchschmerzen kann ich in Bezug auf Preis aushalten. Aber aktuell steht ja auch kein iPad-Kauf an. Ja. Das iPad Air funktioniert nach wie vor. Erstmal abwarten, was Photoshop wirklich kann. Kommt eventuell wirklich noch Lightroom? Ja, das wäre eigentlich so mehr das, was ich mir wünschen würde. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, wenn ich dann das Upgrade mache, auch wegen dem Pencil 2, ja, dass ich dann halt zum iPad Pro greife.
Ja.
Und dann ist die Frage, ist das vielleicht mein letzter mobiler Rechner? Weil bei dem Preis eventuell sich dann nochmal zu überlegen, ein MacBook oder ein MacBook Pro oder ein MacBook Air zu kaufen, das macht, glaube ich, dann zumindest mal für mich alleine vom Anschaffungswiderstand her keinen Sinn. Ja. Wenn, dann macht man mobil den Sprung dann wirklich zum iPad Pro.
Ja, man muss sich halt genau überlegen, was will man damit machen. Reicht es wirklich aus, was man unterwegs damit abbilden muss? Mhm. Und kommt man damit halt, wie gesagt, auch komplett mobil damit zurecht? Das ist die Frage. Ne?
Ja, es ist halt die Frage, hast du noch eine Möglichkeit, wie ich zum Beispiel mit dem Mac Mini zu Hause, ja, mit dem du dann zum Beispiel Podcasten wunderbar machen kannst, ja. Produktion hinterher machen kannst, mit dem du den ganzen Rest, ja, der einfach noch einen Mac erfordert, hast du da die Möglichkeit? Oder ist es ein einzelnes Gerät? Wenn ich jetzt wie gesagt, wenn der Mac Mini ersetzt werden müsste, ich bräuchte unbedingt was Portables, käme ja im Prinzip nur ein MacBook Air Pro in Frage, je nachdem. Ja, ja, wahrscheinlich auch kein Air und auch kein MacBook, weil doch ein bisschen mehr Power, also wird es ein MacBook Pro, dann ist wieder die Frage, 13er wahrscheinlich, mit ohne Touchbar, ja, dann wäre das iPad eigentlich auch schon wieder aus der Kalkulation raus, weil du ja dann als Einzelgerät auch was haben willst, mit dem du dann auch wirklich alle Anforderungen abdecken willst. Aber wie gesagt, wenn hier der Mac Mini seine Dienste noch tut, ja, wobei der ja wirklich, was Leistung betrifft, langsam ersetzt werden müsste, und man jetzt zu einem Mac Mini einen neuen greifen würde, klar, dann warum nicht auch ein iPad Pro?
Ja.
Aber wenn du halt bei einem Rechner...
Ja, da muss ich halt genau, wie gesagt, genau über einen klaren werden, was will man machen.
Ja.
Damit.
Ja, Anforderungen einfach, ja.
Ja. So ist es. Ja.
Alleine, wie gesagt, aber es ist eine sehr schöne Präsentation, alleine schon wegen MacBook Air und gerade dem Mac Mini. Weil, wie ich schon erwähnt habe, der Mac Mini, so wie er jetzt kam, ja, mit den Möglichkeiten, die du hast, macht das mir in Bezug auf den Mac Pro einfach ja, sehr viel Hoffnung, ja. Dass das ein Ding wird, was nichts für mich sein wird, alleine vom Preis her. Und auch wahrscheinlich von den Möglichkeiten, die du hast, einfach Overkill. Ja. Ich habe das Nutzungs- oder das Anforderungsprofil nicht für einen Mac Pro. Ja. Aber das auf jeden Fall für die Leute, die halt so ein Gerät brauchen, stimmt mich das doch sehr zuversichtlich.
Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir haben eigentlich so im Groben die Keynote ganz gut abgehandelt, jedenfalls zum heutigen Informationsstand sozusagen, was uns hier so vorliegt. Und das Weitere wird sich natürlich in den laufenden Wochen zeigen oder in den nächsten Tagen zeigen. Vielleicht zum Schluss noch anzumerken, dass wir oder dass alle Geräte, die oder bei Mac Mini und beim MacBook Air haben sie es ja angeführt, die aus 100%igen recycelten Aluminium gefertigt sind. Das ist, denke ich, auch noch ein kleines Highlight. Das sollte man nicht unter den Teppich kehren. Ist mir gerade noch so siebenteils eingefallen. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir die Keynote an sich doch gut
erst einmal
abgehandelt.
Im ersten Anlauf, genau.
Im ersten Anlauf, ja. Und normalerweise besprechen wir keine Gadgets, das will ich auch beibehalten. Aber ich möchte ein Gadget-Projekt anteasern. Ich habe ja so ein Faible für alles, was mit Storage zu tun hat und auch ein großes Faible für NAS-Systeme. Und jetzt ist es dazu gekommen, dass ich mir mal ein weiteres NAS-System angeschaut habe. Nicht aus dem Grund, dass ich mein etabliertes, vorhandenes System ersetzen will. Nein, ich möchte ein zweites NAS-System in meiner Infrastruktur, die ich habe, einsetzen. Und aus diesem Grund möchte ich ein wenig darüber in den nächsten Folgen sprechen, warum ein zweites NAS-System Sinn macht, für wen es Sinn macht und warum es Sinn macht. Und was man da alles mit machen kann. Und ich habe mich da für ein QNAP entschieden. Macht Sinn, weil mein erstes NAS-System ist auch ein QNAP. Und für die Dinge, die ich damit machen möchte, macht es auch Sinn, ein NAS von einem Hersteller zu haben. Also, dass beide NAS-Systeme von einem Hersteller sind. Und ich habe mich dafür das brandneue QNAP 251B entschieden. Das ist ein 2-Bay-System. Für das, was ich damit vorhabe, reicht das auch vollkommen aus. Und im Endeffekt ist das sogar noch Overkill für die Anwendungen oder für die Dinge, die ich mit diesem System machen will. Ist das System an sich noch Overkill, weil es kann viel, viel mehr als das, was ich brauche für diesen speziellen Einsatzzweck. Aber es hat sich halt angeboten, weil dieses System von der Preis-Leistung sehr interessant ist, weil es vom Stromverbrauch sehr interessant ist, weil es sehr kompakt ist, extrem leise ist und wie gesagt, weil es wirklich recht viel Leistung unter der Haube hat. Und deswegen werden wir in den nächsten Folgen mal ein wenig über den Einsatz von einem zweiten NAS-System sprechen, für wen das alles Sinn machen könnte. Das ist ein kleiner Teaser zum Schluss der heutigen Sendung.
Da bin ich schon mal gespannt.
Ja, gucken wir mal. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder, Thomas.
Ja, genau, machen wir einen Sack zu für heute.
Ja.
Wenn ich auf die Uhr gucke, wird es Zeit, mal langsam was zu essen. Ansonsten ist es für heute schon wieder zu spät. Ja.
Genau, gut. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Also, tschüss. Bis dann. Tschüss.